Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennt ihr die Bekenntnisse unserer Kirche? Ja, sagt einer, wir sprechen jeden Sonntag das Glaubensbekenntnis. Das ist richtig. Und das ist ein wichtiges Bekenntnis, dass wir uns immer wieder klar machen, was glauben wir eigentlich und das miteinander tun. Wir sind nicht alleine damit. Viele kennen auch noch das nizänische Glaubensbekenntnis, das wir an Feiertagen hier im Gottesdienst sprechen. Dann gibt es noch das athasianische Glaubensbekenntnis. Und diese drei, das sind die sogenannten drei altkirchlichen Bekenntnisse. Dann gibt es die Bekenntnisse der Reformation. Es gibt die lutherischen Bekenntnisse und es gibt die reformierte Bekenntnisschrift, den Heidelberger Katechismus. Der gilt in den evangelischen Kirchengemeinden im Siegerland und viele haben als Konfis mal davon etwas auswendig gelernt. Ja, und da gibt es noch ein Bekenntnis und das ist bei vielen gar nicht so bekannt, aber es spielt trotzdem eine ganz wichtige Rolle, zum Beispiel bei Presbytern. Wir haben ja demnächst wieder einige neue Presbyter und bei der Verpflichtung der Presbyter wird dieses Bekenntnis als einziges sogar genannt. Und mich fragte auch jemand nach der letzten Presbyteriumswahl, ja, was steht da eigentlich drin? Dieses Bekenntnis ist die Barmer Theologische Erklärung. Sie stammt aus dem Jahr 1934 und heißt Barmer Erklärung, weil sie in Barmen, einem Stadtteil von Wuppertal, entstanden ist. Dort kam eine Synode zusammen, und das war nicht die Synode der Westfälischen Kirche oder der Rheinischen Kirche, zu der Wuppertal gehört, es war die Synode der Bekennenden Kirche. Aus ganz Deutschland waren Vertreter angereist. Und Anlass war die zunehmende Gleichschaltung der Kirche durch die Nationalsozialisten und die mit ihnen verbundenen sogenannten deutschen Christen. Ende 1933 wurde gefordert, die Bibel von jüdischen Einflüssen zu befreien. Außerdem sollte die evangelische Jugend in die Hitlerjugend eingegliedert werden. Dagegen gab es Protest, auch in den Landeskirchen, es gab freie Bekenntnissynoden und es wurde der Pfarrernotbund gegründet. Und die verständigten sich dann darauf, Ende Mai 1934 eine deutschlandweite Bekenntnissynode einzuberufen. Und auf dieser Synode wurde dann die Barmer Erklärung angenommen. Was übrigens ganz besonders war, kirchengeschichtlich, dass dies ein gemeinsames Bekenntnis war von Lutheranern und Reformierten. Und das war angesichts einer 400-jährigen Geschichte von innerevangelischem Streit auch zwischen Reformierten und Lutheranern was ganz Besonderes, dass die da zusammenkamen und gemeinsam ein Bekenntnis verabschiedeten. Also man könnte sagen, eine Art innerevangelisches Wunder. Nun kann man sagen, ist alles Vergangenheit, aber die Bekenntnisse sind bis heute wichtig. Sie erinnern uns daran, was in der Kirche zählt, worauf es ankommt. Denn wenn wir in die Geschichte der Kirche sehen, dann sehen wir, dass die Kirche sich immer an die jeweils politische herrschende Meinung oder an die jeweils Mächtigen angepasst hat. Jedenfalls der Großteil der Kirche. Das war im Mittelalter so, das war in der Aufklärung so, das war im Nationalsozialismus so und heute ist die Gefahr ganz genauso. Und darum brauchen wir Bekenntnisse, damit wir klar zu dem stehen, was Gottes Wort sagt und uns weder links noch rechts noch sonst wo anpassen. Und darum werden auch Presbyter, aber eben auch Pfarrer, auch ich, verpflichtet auf diese Barmer Theologische Erklärung. Gestern war der Gedenktag an den Holocaust und es ist schrecklich, wenn wir daran denken, was in der deutschen Geschichte passiert ist. Und es ist gut, wenn wir dann auch lernen von bekennenden Christen, was die damals gesagt und getan haben. Und das Entscheidende nämlich, um uns, wenn solche Gefahren kommen, ist, dass wir uns neu wieder richten auf das, was Kirche ausmacht, auf Jesus Christus und sein Wort. Und da hilft die Barmer Theologische Erklärung. Wir hatten schon mal eine Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis, auch über den Heidelberger Katechismus habe ich schon gepredigt, aber eben noch nicht über die Barmer Erklärung. Und darum ist das sozusagen jetzt unsere neue Predigtreihe, überschrieben: die Barmer Erklärung, ein Bekenntnis für die Gemeinde. Die Barmer Erklärung besteht aus 6 Thesen und wir fassen jeweils 2 Thesen in einer Predigt zusammen, also 3 Teile in der Reihe. Und bei diesen Predigten haben wir nicht einen Predigttext, wie das sonst so ist, sondern den 6 Thesen der Barmer Erklärung sind jeweils auch einzelne Bibeltexte oder Verse zugeordnet und die werden wir dann jeweils mit anschauen, wenn wir uns diese Thesen anschauen. Und die ersten beiden Thesen beschäftigen sich mit der Grundlage der Kirche, Jesus Christus. Weil wir christliche Gemeinde sind, nicht einfach nur gottesgläubige Gemeinde, sondern christliche Gemeinde, ist Jesus Christus die Grundlage. Das ist also das Thema heute, die Grundlage der Gemeinde. Und wir schauen uns dazu unter dem Titel "Wer Jesus ist" zuerst die erste These an. Sie lautet: Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. So, das ist was für Leute, die gut lesen können, aber ich habe gesagt, auf eine Folie. 2 Bibelverse stehen dabei: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Johannes 14, Vers 6, und wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb oder ein Mörder. Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden, Johannes 10, 1 und 9. Um zu verstehen, worum es hier geht, hilft es mal zu schauen, was wurde damals eigentlich so vertreten. Zum Beispiel von den, ich sagte schon, mit den Nationalsozialisten verbundenen deutschen Christen. Zum Beispiel dieses: Der ewige Gott hat dem deutschen Volk ein arteigenes Gesetz eingeschaffen, das im Führer Adolf Hitler und dem von ihm geformten NS-Staat Gestalt gewonnen hat. Dieses Gesetz spricht zu uns in der aus Blut und Boden erwachsenen Geschichte unseres Volkes. Das Alte Testament ist minderwertig gegenüber dem Neuen Testament und dokumentiert nur die überwundene jüdische Volksreligion. Die Kreuzigung Jesu hat den Abfall der Juden von Gott und vor aller Welt offenbar gemacht. Von daher lastet der Fluch Gottes auf diesem Volke bis zum heutigen Tage. In Hitler ist Christus, Gott der Helfer und Erlöser, unter uns mächtig geworden. Hitler bzw. Nationalsozialismus ist jetzt der Weg des Geistes und Willens Gottes zur Christuskirche deutscher Nation. Soweit das, was damals gepredigt wurde. Als Zitat. Wenn wir das hören, dann können sich eigentlich nur die Nackenhaare sträuben. Und wir verstehen, wie wichtig das ist, dass in Barmen klar festgehalten wurde, was Jesus hier in Johannes 14 sagt: Nur er ist der Weg zu Gott. Und zwar eben er, wie er in der Bibel steht. Nicht ein völkischer, judenfreier Jesus, sondern der Jesus, der uns in der Bibel begegnet. Im Neuen und eben auch im Alten Testament. Auch das Alte Testament handelt von Jesus. Und das ist wichtig, gerade heute zu sagen, wo wir immer wieder jetzt den Antisemitismus haben, auch in Deutschland, egal von welcher Seite. Jesus selber, er ist das Wort Gottes in Person. Nicht irgendeine Offenbarung durch die Geschichte, durch die Vorsehung oder durch irgendeinen Führer. Der Führer Adolf Hitler, er ist sozusagen der Dieb und der Mörder, der hier in Johannes 10, Vers 9 erwähnt wird. Nun sagt vielleicht jemand: Das ist doch heute jedem klar. Warum müssen wir eigentlich noch davon reden? Ganz so klar ist das manchmal nicht. Auch heute gibt es Leute, die gerne wieder eine Blut- und Bodenideologie hätten. Und uns begegnet von verschiedenen Seiten, ist ja interessant, dass auch Linksextreme und Rechtsextreme sich oft dann wieder treffen, nicht wie so ein Hufeisen, dann treffen die sich wieder, dass da an verschiedenen Seiten uns das Heidentum wieder ganz neu begegnet. In der Ökologiebewegung, da gibt es auch immer wieder heidnische Einflüsse, tauchen auf einmal wieder Hexen auf und alles Mögliche. Aber nicht, dass einer denkt, rechts ist anders. Nicht? Björn Höcke habe ich gelesen. Er vertritt die Meinung, man sollte das Heilige des Christentums mit dem Heldenmut des Heidentums vereinigen. Da wissen wir, was kommt. Aber es ist nicht nur das. Es ist manchmal auch so ganz unter der Hand, dass Jesus auf einmal nicht mehr die Rolle spielt, die er in der Bibel spielt. Zum Beispiel, dass es dann heißt, ah, du kannst doch nicht so intolerant sein, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Muslime glauben doch auch an Gott. Natürlich, aber haben sie auch den Weg zu Gott? Man wird heute oft in eine komische Ecke gestellt, wenn man sagt, allein Jesus und niemand sonst. Vor einiger Zeit gab es vom runden Tisch der Religion einen Marsch in Siegen und abgeschlossen wurde dieser durch ein interreligiöses Gebet. Da frage ich mich, zu welchem Gott wurde da eigentlich gebetet? Nicht, dass wir uns missverstehen. Nicht, dass ich sage als Christ, ich bin besser als andere oder ich bin klüger als andere. Überhaupt nicht. Aber in der Bibel und in Barmen ist ganz klar, nur Jesus ist der Weg zu Gott. Nur weil er allein Schuld vergibt, können wir zu Gott kommen. Und wie ist das mit anderen Ereignissen und Mächten, wie es in Barmen heißt? Damals sprach man vom Nationalsozialismus als neue Weltanschauung. Alles andere wurde als veraltet und rückständig hingestellt. Das machen heute auch einige. Zum Beispiel heißt es, ja, wenn du an den biblischen Geboten festhältst, dann bist du noch im Mittelalter. Oder man kann das auch schön soziologisch ausdrücken, dann heißt das, du bist prämodern oder modernitätskritisch. Da frage ich zurück, ist denn das, was heute gedacht wird, immer besser als das, was früher gedacht wurde? Sind wir denn besser als unsere Vorfahren? Natürlich dürfen wir auch nicht ins andere Extrem verfallen und sagen, früher war alles besser. Von der Barmer Erklärung können wir lernen zu prüfen. Zu prüfen, was ist richtig, was entspricht Gottes Wille und was nicht. Und entscheidend ist eben bei der Prüfung, dass wir den richtigen Maßstab haben. Dass wir nicht fragen, was ist heute modern, was passt mir, was kommt heute an bei der Mehrheit der Leute, sondern was steht in der Bibel. Und wir dürfen auch nicht, wie das manchmal passiert, Jesus und die Bibel gegeneinander ausspielen. Manchmal heißt es, wir glauben ja an Jesus, aber nicht an die Bibel. Einerseits richtig, aber wir wissen ja von Jesus nur durch die Bibel. Wie sagt es, heißt es in Barmen? Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist. Es bringt ja nichts, wenn wir einen Fantasie-Jesus haben, wenn wir nur unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen sozusagen in Jesus hineinprojizieren. Es gab übrigens schon mal einen Philosophen, der hat das auch gesagt, Feuerbach, der hat gesagt, ach, die Christen, die projizieren nur ihre eigenen Wünsche in den Himmel und nennen das dann Gott. Und wenn wir einen Fantasie-Jesus haben, dann hätte Feuerbach recht. Aber wir haben keinen Fantasie-Jesus, wir haben den biblischen Jesus. Und darum betont die erste These ganz eindeutig, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird. Also, Jesus Vertrauen heißt auch der Bibel vertrauen, seinem Wort. Da kommt natürlich gleich die nächste Frage, ja und wer sagt uns, wie wir die Bibel richtig verstehen können? Damals bei den Nazis war klar, was der Führer sagt, stimmt. Und darum musste die Bibel dann von jüdischen Einflüssen befreit werden. In Klammern, ich frage mich, was da noch übrig bleibt. Klammer zu. Und heute? Heute haben wir keinen Führer in dem Sinne, aber es gibt auch heute Leute, die sagen, so musst du das auslegen und nicht anders. Nein, ich meine nicht den Papst, ich meine die Theologie an deutschen Universitäten. Natürlich gibt es da auch völlig unterschiedliche Meinungen, keine Frage. Kein Professor sagt das Gleiche wie der andere. Aber es gibt doch eine Gemeinsamkeit, die sich durchzieht, sozusagen ein Dogma. Und wer dieses Dogma nicht teilt, hat keine Chance, zum Beispiel Professor an einer deutschen Universität zu werden. Und das Dogma lautet, du musst die Bibel kritisch lesen. oder wissenschaftlich ausgedrückt heißt das historisch-kritische Methode. Natürlich sollen wir historisch fragen, wie die damals die Zeit war, wie das hilft, die Bibel zu verstehen. Aber eben nicht, dass wir kritisch sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Aber wenn das so ist, dann muss man also erst bei den Theologen nachfragen, was kann ich jetzt ernst nehmen und was nicht. Das ist eine besondere Art des Papsttums, sage ich, dass man meint, die Theologen hätten sozusagen ein Auslegungsmonopol. Und dann bringt das viele in völlige Verwirrung. Ich habe das selber im Studium auch erlebt, hatte so eine Phase, wo ich total verwirrt war und wo es mir dann geholfen hat, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte neu Gottes Wort vertrauen. Nichts neben Gottes Wort als Offenbarung anerkennen, wie es in Barmen heißt, heißt auch keine bibelkritische Theologie als Gottes Offenbarung anerkennen. Gott stellt uns in der Bibel Jesus vor, den, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben, wie es in der ersten These heißt. Und wer den Heidelberger Katechismus kennt, der weiß, dass es in Anlehnung an den Heidelberger Katechismus formuliert. Da ist ja die Antwort, erste Frage, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und das heißt, dass wir Jesus und seinem Wort ganz vertrauen. Nicht, weil wir meinen, ach, wir sind so schwach, wir sind so dumm. Nein, weil das die wahre Klugheit ist, uns an ihn zu halten. Und weil er am besten weiß, wie das Leben funktioniert. Und weil er der Einzige ist, der uns zu Gott bringen kann, der uns Hoffnung geben kann. Gerade in einer Zeit, wo so vieles hoffnungslos ist. Und darum orientieren wir uns an ihm, persönlich und als Gemeinde. Die erste These von Barmen ist bis heute hochaktuell. Schauen wir uns die zweite These an. Die Überschrift dazu, was Jesus für uns bedeutet. Die These, wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürfen. Das Bibelvers dazu haben wir, 1. Korinther 1, Vers 30. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Worum geht es hier? Zunächst wird betont, dass Jesus der Zuspruch für die Vergebung der Sünden ist. Ja, das haben die meisten von uns schon oft gehört. Aber wir brauchen es immer wieder, ich jedenfalls brauche es immer wieder, das zu hören. Ja, auch die Schuld der letzten Woche, auch da, wo du wieder versagt hast, auch das hat Jesus am Kreuz getragen. Wie gut, dass wir diesen Zuspruch immer wieder haben. Aber leider bleiben manche Christen auch dabei stehen und denken mehr oder weniger bewusst, gut, jetzt ist mir vergeben, jetzt ist wieder alles gut, jetzt kann ich ja weitermachen wie vorher. Die zweite Barmer These betont, Jesus ist nicht nur der Zuspruch, das auch, sondern auch der Anspruch. Er beansprucht mein Leben. Er will, dass ich ihm und Menschen diene. Das heißt, Vergebung ist keine Endstation. Vergebung soll frei machen, dass ich sage, ich muss nicht mehr mich um mich selber drehen, weil ich keine Angst mehr um mich haben muss. Ich kann frei sein, Gottes Willen zu tun. Die Bibel nennt das Heiligung, also dass mein Leben immer mehr dem heiligen Gott entspricht. Und darum hier 1. Korinther 1,30, Jesus Christus ist uns gemacht zur Heiligung. Ich vermute, theoretisch würde das keiner bestreiten. Aber die Frage ist, leben wir auch danach? Ich habe den Eindruck, dass das vielleicht gerade im Siegerland nicht so ganz einfach ist. Früher gab es im Siegerland viel Gesetzlichkeit. Da hat man manchmal den Eindruck, Christsein bedeutet hauptsächlich, du darfst das nicht und darfst das nicht. Und vieles davon, was man nicht durfte, steht gar nicht in der Bibel. Und das ist gut, dass wir heute freier sind. Aber oft ist ja so, dass der Mensch dazu neigt, vom einen Extrem dann das andere Extrem zu verfallen. Und dass dann so mancher sagt, ach, ich lasse mir doch als Christ auch nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe. Natürlich geht es nicht darum, dass wir als Menschen, schon gar nicht der Pfarrer oder die Kirche oder sonst wer, jemandem etwas vorschreibt. Aber es bleibt die Herausforderung zu fragen, was will denn Gott? Was möchte er denn von mir? Wenn ich mein Leben angucke, ist mein Leben so, dass Gott Freude an meinem Leben hat? Und um das richtig zu verstehen, was Gott will, brauchen wir Weisheit. Und die finden wir auch bei Jesus, wie wir in 1. Korinther 1,30 lesen. Also, dass wir zum Beispiel im Gebet fragen, Herr, was gefällt dir? Wie kann ich heute dir Ehre machen? Und ich bin sicher, wenn wir so fragen, verändert sich unser Leben. Es gibt noch eine andere Gefahr, nämlich die, dass wir sagen, ja, ich will ja als Christ leben, aber dass wir so manche Bereiche des Lebens feinsäuberlich aussparen. Dass wir zum Beispiel sagen, ja, also in der Familie, im Privatleben, da versuche ich freundlich zu sein und irgendwie christlich und hilfsbereit, aber bei der Arbeit, also da muss man sich ja durchsetzen, da sind wir rücksichtslos, da machen wir andere schlecht, so wie das eben üblich ist. Und dieses Aufteilen in verschiedene Bereiche gab es damals bei den Nazis auch schon. Natürlich viel extremer, aber das Prinzip das gleiche. Von Hitler wurde berichtet, dass er außerordentlich nett sein konnte. Himmler soll ein ganz besonders liebevoller Vater gewesen sein. Da können wir verstehen, dass es in der zweiten These der Barmer Erklärung heißt, wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürfen. Überlegen wir also, ist Jesus in allen Bereichen meines Lebens der Herr? Oder sagen wir irgendwo, also hier soll er mir mal nicht reinreden. Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst. Ich erinnere uns nochmal an die drei typischen Stolpersteine für Christen. Die drei typischen Stolpersteine sind Geld, Macht und Sex. Also ganz konkret fragen wir, wie gehe ich mit Macht oder freundlich ausgedrückt mit der Verantwortung, die ich habe, um? Missbrauche ich sie, um andere klein zu machen? Welche Bedeutung hat für mich das Geld oder Besitz oder Haus oder Auto oder Garten? Bin ich bereit zu teilen? Und schließlich kann Jesus auch über mein Sexualleben bestimmen, über meine Ehe? Ja, stopp, sagt jetzt einer. Man kann doch nicht einfach überall nach der Bibel leben. Viele kennen den Satz, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Das soll der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt haben. Stimmt das? Wir müssen genau hingucken. Einerseits, ja, stimmt der Satz. In der Bibel steht zum Beispiel auch, dass der Staat Gewalt anwenden kann. Die Obrigkeit trägt das Schwert, lesen wir in Römer 13. Das Gebot, sich nicht gegen das Böse zu wehren, gilt also nicht für die Polizei zum Beispiel. Sonst könnten wir die Polizei oder müssten wir die Polizei ja abschaffen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Polizisten, der mich fragte, kann ich eigentlich als Christ Polizist sein? Und der sehr froh war, als ich ihm das so erklärte, dass das auch ein Auftrag Gottes ist, äußerlich den Staat zu schützen. Auf der anderen Seite heißt das aber auch nicht, dass die Politik nun machen kann, was sie will. Auch in der Politik gelten die 10 Gebote. Und auch an denen sollen sich Politiker orientieren. Menschen in Konzentrationslager zu stecken und zu ermorden, ist also auf keinen Fall mit der Bibel zu vereinbaren. Wir müssen also in jedem Lebensbereich, auch in der Politik, fragen, was steht genau in der Bibel? Und auch miteinander in der Gemeinde manchmal darum ringen und fragen, was willst du, Herr, an dieser Stelle? Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Ob gerade in der Politik oder auch in der Wirtschaft. Ein Unternehmer kann ja auch nicht einfach alles verschenken. Dann würden seine Mitarbeiter arbeitslos. Wäre auch nicht in Gottes Sinne. Also da muss man manchmal abwägen. Und es ist manchmal auch nicht leicht zu entscheiden, was ist richtig. Und manchmal müssen wir es auch aushalten, dass wir in gesellschaftlichen oder politischen Fragen unter Christen verschiedene Meinungen haben. Aber der Grundsatz ist klar. Jesus möchte uns nicht nur vergeben, ist nicht nur Zuspruch, sondern er will auch, dass wir ihm dienen. Er ist auch Anspruch, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Die Barmer Erklärung ist kein umfassendes theologisches Handbuch, aber sie zeigt uns in den ersten beiden Thesen, was ist die Grundlage der Gemeinde, dass wir uns ganz klar an Jesus orientieren, dass sein Wort die Wahrheit ist und dass wir ihm dienen. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass wir durch dich im Glauben einen festen Grund unter den Füßen haben, gerade auch in Krisenzeiten. Hilf uns, dass wir lernen auch von dem, was Christen 1934 formuliert haben. Und hilf uns persönlich und als Gemeinde, dass wir immer bei dir bleiben und bei deinem Wort. Und zeig jedem Einzelnen, was das konkret bedeutet. Amen.
Wir wollen uns, wenn möglich, zum Fürbittengebet erheben. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in Ehrfurcht stehen wir hier auf den Stufen zu deinem heiligen Thron, weil du uns eingeladen hast. Wir neigen unser Haupt und beugen unsere Knie vor dir, Herr Jesus Christus, und danken dir für deine Liebe, Treue und Barmherzigkeit. Dir sei alle Ehre. Für unseren Pastor und für unser Presbyterium mit ihren Familien bitten wir um Kraft und Weisheit für den Dienst an unserer Gemeinde und um Schutz und Segen. Für alle Eltern bitten wir um Weisheit, unsere Kinder nach deinem Willen zu erziehen. Lenke und leite ihren Lebensweg und behüte sie. In besonderer Weise denken wir an die kranken, trauernden und belasteten Menschen in unserer Mitte. Herr, schenke Trost, Kraft und Heilung und sei ihnen ganz nahe. Wir bitten für die Geschwister, die weltweit unterwegs sind und dein Wort verkündigen, um Mut, Vertrauen und einen starken Glauben. Für die Kriegsgebiete dieser Welt, und hier denken wir besonders an Israel und an die Ukraine, bitten wir um Wiederherstellung des Friedens. Allmächtiger Gott, greife ein mit Macht und gib die Feinde Israels in ihre Hand. Schenke Befreiung für die Geiseln, die noch immer im Gazastreifen festgehalten werden. Herr, sende deine Engel, dass sie deine Wunder dort tun, und hilf ihren Familien, dass sie das noch weiter aushalten können. Unsere ganz persönliche Fürbitte wollen wir nun in der Stille vor dich bringen. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der uns hört, stärke unseren Glauben. Was uns noch bewegt, möchten wir nun in das Gebet legen, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, in die neue Woche, mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.